Herzlich willkommen im Funkhaus Auerstraße. Heute die 22. Folge am Rosenmontag. Hello, Alaf.
Wir bleiben schon bei Hello, mit Usmöl, Hello.
Ja, das ist so. Wir müssen ja uns ein bisschen an Mülheim orientieren. Ja, Rosenmontag, ein anderer Rosenmontag, als wir gewohnt sind. Wir sitzen hier um, wie spät ist es? 19.36 Uhr in der Auerstraße zusammen, zu dritt. Mein Name ist Sven Bortlisch. Mit mir an meiner rechten Seite, nicht politisch, sondern nur sitzend.
Gott sei Dank.
Margarete Wiedemann. Und schon wieder ein neues Gesicht, auch wenn es halb durch eine Maske verdeckt ist. Er sitzt mir gegenüber.
Ja, mein Name ist Sven Dege. Ich bin seit dieser Ratsperiode der neue finanzpolitische Sprecher der SPD. Stell mich mal so ein bisschen kurz vor, damit auch unsere Hörer das mich kennenlernen. Ich bin 35 Jahre alt, bin direkt gewählter Stadtverordneter aus Eppinghofen-Ost, bin auch im Ortsverein Eppinghofen der Vorsitzende, bin der Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen in der SPD. Ja, man hat so ein bisschen sich was dann an Arbeit, auch Parteiarbeit zusammengeholt. Beruflicher Background, ich bin Bankkaufmann, bin geprüfter Wirtschaftsfachwirt, da lag dann irgendwo die Finanzpolitik und Wirtschaft dann sehr nahe und dementsprechend in der Funktion auch momentan bei uns in der Ratsfraktion.
Angesichts deines Vornamens wird das ja heute für unsere Hörerinnen und Hörer eine Herausforderung auseinanderzuhalten, wen Margarete heute ansprechen wird. Vielleicht machen wir daraus ein Gewinnspiel. Mal sehen. Finanzpolitischer Sprecher, und genau das ist auch die Aufgabe, in der du heute hier bist. Also erstmal, wir wollen nach und nach unsere neuen und auch teilweise unsere alten Stadtverordneten vorstellen, um mal für unsere Hörerinnen und Hörer einen Eindruck zu bekommen, wer jetzt für die SPD im Rat der Stadt sitzt seit November letzten Jahres. Und jetzt steht ja wieder der Etat an. Und daher bietet sich das natürlich an, wenn du als finanzpolitischer Sprecher hier mal vors Mikrofon trittst. Vielleicht noch ein paar Vorstellungsworte beziehungsweise ein paar der üblichen Vorstellungsfragen. Wie ist denn dein erster Eindruck jetzt nach 4 Monaten Ratsarbeit?
Ja, wie ist der Eindruck? Also am Anfang natürlich sehr aufregend, auch immer noch, also jetzt so langsam, sag ich mal, kehrt so ein, ich nenne es mal ein Stück gewisse Normalität ein, aber auch unter den Bedingungen gefühlte Normalität gibt es ja gar nicht, wie wir dann halt jetzt uns treffen müssen, wie wir auch Ausschüsse durchführen, wie die Ratssitzungen durchgeführt werden, dass so diese politische Interaktion auch, finde ich, schon gehemmt ist in diesem Bereich, was ich sehr schade finde, aber man hat sich so ein bisschen in der Situation ja zurechtgefunden und es ist auch gut so, dass wir uns zurechtgefunden haben, weil es muss weitergehen, wir müssen weiter für die Stadt natürlich auch agieren und dementsprechend handeln können. Aber generell waren die ersten Monate schon sehr, sehr aufregend.
Ja, ich hoffe ja, dass du in den nächsten, jetzt noch knappen 4,5 Jahren auch nochmal den normalen Sitzungsbetrieb und auch Fraktionssitzungen in Präsenz erlebst. Das wäre für uns alle wahrscheinlich angenehmer.
Wir hoffen es. Wir sind ja da guter Dinge.
Die Hoffnung stirbt zuletzt. Was hat dich überhaupt dazu geleitet, Stadtverordneter zu werden?
Mülheim ist meine Heimat. Ich bin in Mülheim geboren, aufgewachsen, auch in Eppinghofen aufgewachsen, in meinem Bezirk. War schon auf der Grundschule an der Bruchstraße damals noch, heute ja Grundschule am Dichterviertel. Und es war für mich einfach so ein Punkt, ich wollte schon halt wann für meine Stadt etwas mitgestalten und mitwirken und halt auch dementsprechend Ideen mit voranbringen. Und aber auch, ich sage es so, wir aus Eppinghofen sind ja gerne immer als die, mit denen man, so wie wir früher gesagt hat, mit den Schwulkindern spielt man nicht. Leider wird Eppinghofen dementsprechend auch immer noch viel so gesehen, aber da möchte ich auch für Eppinghofen eine Stimme geben, weil Eppinghofen ist bunt. Eppinghofen hat viele tolle Ecken, wunderschöne Ecken wie das Dichterviertel, was leider nämlich auch viel zu oft vergessen wird.
Auf jeden Fall. Ich meine, du bist ja auch familiär vorbelastet.
Ja, das stimmt. Man ist mit der Politik irgendwie ja groß geworden, aber auch das kennen ja auch genug von mir, wo ich dann als ganz Jugendlicher mit dabei war, habe ich danach dann doch erstmal, ich sag mal, die Jugendzeit irgendwo war dann doch Diskothek und anderes vielleicht und Sport damit etwas wichtiger und habe mich da dann auch nicht nur durch die Familie leiten lassen, sondern aus freien Stücken zurückgegangen und auch mich wieder selber eingebracht, weil ich gesagt habe, wenn vieles, manches ärgert dich auch und entweder kriegst du jetzt mal, wir dürfen es eigentlich gar nicht sagen, aber Arschhu, aber ja. Wenn nicht, dann halt darfst du dich auch nicht aufregen.
Ganz genau, darf ich da mal kurz ein dazwischen gehen? Das ist die Einstellung, die also ich also immer schon geteilt habe. Ich ärgere mich über Leute, die nur meckern können, die also keinen konstruktiven Beitrag bringen, dass wir natürlich auch manchmal kritische Worte bringen, auch innerhalb unserer Fraktion. Das ist ganz klar, aber wir versuchen wenigstens einen Weg zu beschreiten und zu beschreiben und den auch zu gehen und ein Ziel vor Augen zu haben. Und da hoffe ich doch, beziehungsweise das, was ich jetzt auch Näheres von Sven höre, bestätigt, dass er sich gut in unsere Fraktionsarbeit einbringt und eingebracht hat und auch einbringen wird.
Ich meine, finanzpolitischer Sprecher ist ja in einer Stadt wie Mülheim auch eine gewisse Herausforderung.
Es ist kein leichtes Thema, das ist wahr. Und, aber naja, also Finanzen sind eigentlich, finde ich, nie in Anführungszeichen einfach zu sehen, weil es hat eine Menge Verantwortung, die es mit sich bringt. Natürlich wir als Stärkungspaktkommune nochmal mit einem anderen Augenmerk drauf. Aber halt, es gibt natürlich da auch Mittel und Wege, wie wir da dann rauskommen könnten. Ideen, die wir als Partei haben, die wir auch natürlich versuchen, dementsprechend einzubringen, auch zum Wohle unserer Stadt.
Ja, im Finanzbereich gibt es nicht nur ein Plus und Minus, beziehungsweise ein Schwarz und Weiß, sondern auch was dazwischen.
Ganz genau.
Da sind wir auch direkt schon beim Thema dieser Folge. Etat 2021. Normalerweise wären wir jetzt eigentlich schon vor 3 Monaten damit beschäftigt gewesen, aber aufgrund der Gesamtsituation wurde die Einbringung und auch jetzt die Abstimmung verschoben. Diese findet am Freitag, der
19.
ersatzweise im Hauptausschuss, nicht wie sonst üblich im Rat der Stadt, im Rat der Stadt, auch aufgrund der Situation, um nicht in kompletter Stärke zu tagen, sondern nur mit jeweils in unserem Fall 4 Stadtverordneten. Ja, Margarete, neue Situation für uns im Haushalt 2021.
Ganz genau, das ist eine völlig neue Situation. Wir sind ja, das ist mittlerweile wohl jedem bekannt und bewusst geworden, nur noch die drittstärkste Fraktion im Rat dieser Stadt. Zu anderen Zeiten hatten wir zwar auch keine Mehrheiten mehr, wie das häufig fälschlicherweise von unseren politischen Mitspielern behauptet wird, aber wir hatten immer noch waren die stärkste Fraktion und hatten die Zügel in der Hand, wenn es um den Haushalt ging. Wir haben die Gespräche geführt, wir haben versucht, die Leute dazu zu bringen, dem Haushalt zuzustimmen, Änderungen entsprechend zu gestalten und. Aber jetzt ist erstmal Schwarz-Grün am Zuge und die müssen jetzt zeigen, wie es geht. Da lassen wir uns doch überraschen.
Ja, für Schwarz-Grün halt völlig neue Situation. Jetzt müsste man selbst Verantwortung übernehmen. Man wollte Verantwortung haben. Zwischendurch die Aussagen, die dann kamen, auch im Rahmen der Haushaltsdebatte, wirkten dann eher so wie eigentlich, wir wollten dann doch vielleicht gar nicht die Verantwortung dementsprechend haben, sondern schon versucht haben, ja, wir wollen jetzt erstmal auch mit den anderen und die anderen müssen Ausnahmen bringen. Aber da müssen sie jetzt auch Farbe bekennen und auch die Verantwortung übernehmen und tragen, die ihnen zugetragen wurde vom Bürger.
Das sehe ich ganz genauso. Und der vom Oberbürgermeister vorgelegte Haushalt hat dann ja auch schon Vorschläge gemacht, oder in dem wurden schon Vorschläge gemacht, die uns sehr wehtun, weil die ganz stark in den Bildungsbereich eingehen. Und das ist ein Bereich, in dem wir wirklich nicht miteinander reden lassen können. Da sehen wir uns in der Pflicht, was für die Menschen in dieser Stadt zu tun, gerade für die jungen Menschen, die ihren Lebensweg noch vor sich haben, denen die beste Bildung angedeihen zu lassen. Und das war in früheren Zeiten auch immer der Ansatz, den die anderen Fraktionen gepflegt haben. Aber jetzt haben sie sich wohl, da sie am Zuge sind, eines anderen, ich will in keiner Weise sagen besseren, sondern im Gegenteil, eines schlechteren belehren lassen und haben die Einsparmöglichkeiten im Bereich der OGS und der Kindertagesstätten gesehen. Das ist mit uns nicht zu machen.
Genau, das sollten wir vielleicht nochmal darstellen, welche Einsparungen jetzt konkret geplant sind. OGS hast du gerade schon genannt. Da heißt es immer, Mülheim hätte so unfassbar hohe Standards und wir würden uns abheben von allen anderen Städten. Wie ist denn die Situation wirklich? Also, das ist ja nur ein Klischee.
Ja, das ist nicht nur ein Klischee. Wir haben wirklich einen hohen Standard, aber das ist nicht zuletzt auch der Tatsache zu verdanken, dass wir 2015 die OGS gegen den Widerstand der CDU einführen mussten. Und da war scheinbar, die waren Teile der CDU noch der Auffassung, dass wir keine OGS brauchen. Und die konnten wir nur überzeugen, indem wir die Standards hochgehängt haben. Genau das geschaffen haben, was jetzt von Schwarz-Grün kritisiert wird. Und das macht mich doch etwas traurig. Denn damals gab es noch Horte und die CDU wollte die Horte partout nicht schließen. Und wir haben gesagt, wenn die OGS eine vergleichbare, eine gleiche Qualität zeigt, dann können wir auf die Horte verzichten. Und das war dann allgemeine, war eine allgemeine Zustimmung
zu bekommen.
Und die OGS, wenn ich das kurz noch erläutern darf, unterscheidet sich ja in unserer Stadt auch deutlich von den Betreuungsmechanismen in anderen Städten. Bei uns beginnt die Betreuung morgens um 8 Uhr, wenn die Kinder zur Schule kommen, und ist durchgängig, bis sie nach Hause gehen dürfen. Und in anderen Städten, Düsseldorf beispielsweise, da fängt die OGS mittags an. Und ich verwehre mich dagegen, wenn also aus der Stadtspitze solche Sprüche kommen, das ist doch gleich, wo die nachmittags Mensch ärgere dich nicht spielen. Das ist genau eben unser Ansatz. Kein Mensch ärgere dich, ich darf dich ja nicht auch mal gespielt werden, aber das ist nicht unser Ziel. Unser Ziel ist Bildung ganztägig zu vermitteln und dadurch die Chancen gerade den Kindern zu geben, die zu Hause nicht nur keine Unterstützung haben. Da kommen wir sicher gleich auch nochmal drauf.
Ich wollte gerade sagen, das war ja damals auch mit die Idee, nur keine reine Kinderverwahrung,
genau,
sondern den Kindern Entwicklungspotenzial zu bieten, Entwicklungsmöglichkeiten zu geben. Und diese aber auch, der Wunsch natürlich, mit einer breiten Trägervielfalt, mit verschiedenen Konzepten, dass dementsprechend auch den verschiedenen Charakteren einfach mal ihre wirkliche, ich nenne es jetzt noch nicht mal Nische, aber wirklich ihre wirkliche Entwicklung, die bestmöglich dann erreicht werden kann durch die verschiedenen Charaktere. Das war ja der Wunsch. Wenn ich jetzt einen Hort nehme, wie es früher war, kenne auch noch Freunde, die damals im Hort waren. Also es ist kein Vergleich zu dem, wie heute dann die Arbeit auch geleistet wird. Es sind ja auch die Fachkräfte, die benötigt werden für die Kindesentwicklung, die ganzen pädagogischen Kräfte, auch die Anforderungen, die da sind. Es ist ja nicht einfach nur gegeben, dass wir sagen es ganz einfach, 10 Kinder haben, eine erwachsene Person, die erwachsene Person guckt, dass die Kinder sich nicht gegenseitig die Haare ausreißen und die Zeit irgendwie rumkriegen, sondern es geht ja darum, wirklich Entwicklung zu fördern. Wie du es schon ansprichst, gerade sozial schwächere Familien, einkommensschwächere Familien auch, deswegen, die sind auf diesen Faktor ja auch mit extremst angewiesen.
Richtig.
Und das ist immer, was ich auch gern sage, einen schwachen Staat können sich nur Reiche leisten.
Richtig.
Und wenn wir da halt dann jetzt kürzen, trifft es nämlich genau die falschen Personen.
Ja, man muss auch sagen, um das jetzt nochmal eben einzuwerfen, dass es bei Schwarz-Grün und zumindest bei dem neuen Oberbürgermeister Marc Buchholz sowieso gewisse Verständnisprobleme für den Bildungsbereich gibt. Ich meine, das Tablet-Desaster ist uns ja alle noch in Erinnerung. Das ist ja quasi eine seiner ersten Amtshandlungen gewesen, zu verhindern, dass es eine flächendeckende Versorgung aller Schülerinnen und Schüler mit Endgeräten gibt. Und da trifft es natürlich auch gerade diejenigen aus ärmeren Familien, die sich selber keine Geräte leisten können, die jetzt damit nicht versorgt sind und die durch den nicht vorhandenen Präsenzunterricht, den muss man sagen auch mit Recht nicht vorhandenen Präsenzunterricht momentan, benachteiligt werden, weil sie abgehängt werden.
Es ist ja nicht nur die klassische Hardware jetzt in Form von den Tablets, die fehlen würde, sondern es sind ja noch viele andere Soft Skills mit dabei. Nicht nur halt dann die persönliche Interaktion fehlt. Nehmen wir Kinder aus nicht deutschsprachigen Haushalten. Zu Hause wird eine Fremdsprache gesprochen, in der Schule wird Deutsch gesprochen. Die Kinder lernen in der Schule auch die deutsche Sprache zu kommunizieren. Jetzt sind sie eine Zeit lang auch wieder aus der Schule raus. Ihnen fehlen die Kontakte auch, die Sprachentwicklung geht wieder zurück. Wir werden einen gewaltigen Backlog erreichen. Aber dann auch auf den Faktor natürlich des Distanzlernens, des Homeschoolings. Wenn nicht nur die Geräte fehlen, zum Teil sind auch noch nicht mal die Gegebenheiten vorhanden für das Internet zu Hause, dass auch wirklich überhaupt eine Verbindung gegeben werden kann. Kann überhaupt dann, selbst wenn ein Tablet vorhanden ist, wenn ich auch kein Internet habe, kann ich trotzdem immer noch nicht am Homeschooling teilnehmen. Das sind alles so Faktoren, die irgendwie ein bisschen in den Hintergrund am Anfang noch geraten sind.
Auf jeden Fall. Aber mal zurück zur aktuellen Haushaltsdebatte zum Thema OGS und Träger. Ich meine, natürlich, das ist ein wichtiges Thema, das muss man in diesem Fall ansprechen, weil wir ja gerade bei der Bildung sind. Da werden wir mit Sicherheit auch nochmal in Zukunft eine Folge machen, weil wir auch einen neuen bildungspolitischen Sprecher haben mit Mathis Cox. Aber jetzt soll es ja um die Finanzen gehen. Neben der OGS soll ja auch im Trägerbereich gespart werden.
Das ist auch ein Drama, über das wir sprechen müssen, denn uns liegen verbindliche Aussagen der Kindergarten, der Träger der Kindertagesstätten vor, die ihre Pläne erstmal einfrieren, wenn diese Entscheidung so getroffen wird, wie sie uns leider vorschwebt. Also die Planungen, neue Einrichtungen zu schaffen, die werden erst nochmal auf den Prüfstand gestellt und möglicherweise dann negativ beschieden.
Es sind ja noch nicht mal nur Einsparungen oder beziehungsweise dieses Einfrieren auf dem Stand jetzt. Es sind ja auch schon Kommunikationen erfolgt, dass dann gesagt wurde, okay, wir werden eventuell unser Engagement, unsere Kindertagesstätten komplett abgeben.
In Gänze,
ja. Und dann halt ist ja der nächste Faktor, okay, kann man erstmal sagen, haben wir halt einen Träger oder zwei Träger, haben wir vielleicht dann weniger. Aber die Kinder in diesen Kindertagesstätten haben ja weiterhin einen Platz. Dieser muss ja weiterhin betrieben werden.
Richtig.
Da ist ja dann der Umkehrschluss, wenn keine anderen Träger das übernehmen werden, wo es dann voraussichtlich geschehen wird, muss die Stadt selber die Kindertagesstätten übernehmen. Und da ist dann die Frage, was ist finanziell für uns besser? Wir stemmen eine ganze Kita selbst oder wir leisten 50%igen Anteil an einen Träger.
Genau.
Gut, dass du das jetzt nochmal erläutert hast. Ich sollte vielleicht auch nochmal, wir sind ja in einer wissenden Position, ich sage das mal so, vielleicht nochmal erklären, wie die Einsparungen im Träger, was die Einsparungen im Trägerbereich überhaupt sind, was da geplant ist. Du sagtest es ja gerade, man möchte den Anteil reduzieren, den man den Trägern zahlt.
Genau, momentan zahlen wir als Stadt 50% Zuschuss.
Mach weiter.
Die jetzt
bei Zahlen, dann lasse ich mich auf den finanzpolitischen Sprecher.
Und denke, dieser soll
es
ja
geht
jetzt
auch weniger um die Zahlen, sondern um das Faktum.
Ja, also nur halt, damit wir momentan
wir, reduzieren. Das wird, ist ja unterschiedlich gestaffelt, je nachdem, ob wir arme Träger haben oder was auch immer.
Aber generell wollen wir ja dann auch über die Zeit soll der ja genau sukzessive immer weiter abgegeben werden, dass es auch für Träger immer ein erhöhter Mehrkostenfaktor kommt, was dann auch im Umkehrschluss dann rein theoretisch nicht nur, wenn Träger sagen, eventuell wir leisten aber weiter halt hier uns diese Kita, müssen aber eventuell Elternbeiträge nochmal erhöhen oder überhaupt einführen, um dann diesen Mindereinnahmen vielleicht nochmal auszugleichen. Also da sind so diverse Faktoren, die dann mit im Hintergrund spielen. Da wird es auch so frei sein, Elterninitiativen, die wirklich viel Engagement in eine Kita reinstecken, wo halt auch schon ehrenamtliches Engagement der Eltern ja dabei ist. Nicht nur halt, indem sie ihre Beiträge leisten, sondern auch selber aktiv werden, wo aber dann auch eventuell dann nochmal erhöhte Beiträge drauf zukommen. Es kann sich, ich sage es jetzt ganz hart, ein Rattenschwanz entwickeln, der aktuell uns nachher ein größeres finanzielles Aufkommen bereitet, als wir es aktuell haben.
Das sehe ich genauso. Und dann leidet, das kann man immer wieder nur sagen, auch die Qualität darunter. Wenn beispielsweise ein Träger wie der VKJ, der jetzt in den Tagesstätten kocht, den Kindern mal zeigt, dass das Essen nicht aus der von McDonald's kommt oder aus der Pommesbude. Das ist nämlich bei vielen Familien auch schon ein ziemliches Drama. Also, dass die Kinder sehen, hier das Gemüse kommt auf den Tisch, das Fleisch kommt auf den Tisch und so weiter und so bereitet man das zu. Denn ich weiß aus meiner Tätigkeit im Kinderschutzbund, dass ein großes Defizit bei vielen jungen Familien ist. Und da geht der VKJ mit gutem Beispiel voran und lehrt praktisch die ganz Kleinen schon, dass es anders geht und dass es richtiger geht und auch gesünder geht und preiswerter. Und das soll dann alles verschwinden und die müssen sich dann an irgendeinen 0815 Caterer wenden. Das kann nicht in unserem Sinne sein.
Es ist ja nicht nur halt eventuell, wo du sagst, ein paar Bildungslücken im Gesundheitsbereich, sondern wir haben ja auch, wie du schon sagst, die Kita bzw. die OGS ganztägig.
Richtig.
Wir haben es ja auch mit eingeführt, was ja auch von der Wirtschaft gewollt ist, dass halt beide Elternteile arbeiten gehen. Viele Elternteile sind ja auch darauf angewiesen, dass es ganztägig ist. Und wenn wir dann ja jetzt den Faktor, deswegen komme ich vom Kochen drauf, beide Elternteile gehen Vollzeit arbeiten, Kind hat wirklich einen vollen Tag in der Kita oder in der OGS.
Ja.
Dort wird frisches Essen noch zubereitet. Abends, ich kann es bei vielen Familien auch verstehen, wo dann nach 8, 9, 10 Stunden Tagen dann auch abends gesagt wird, oh, ja, heute Abend jetzt noch kochen, weil Kind abholen, nach Hause fahren, Haushalt ist ja auch immer noch mit zu erledigen. Auch man möchte sich ja auch mit seinem Kind noch beschäftigen als Elternteil. Mhm. Und dann noch zu sagen, okay, ich stelle mich jetzt noch in die Küche, fange jetzt an, eine Stunde zu kochen. Das mag vielleicht noch für die Erwachsenen gehen. Mhm. Aber ist das dann eventuell nicht auch schon von der Uhrzeit viel zu spät für die Kinder, wo man dann sagt, eigentlich müsste mein Kind jetzt auch mal langsam ins Bett gehen. Dann gibt es abends eine Scheibe Brot, so wie ganz früher mal dazu eine Stulle, wie man es mal sagte. Klar, man kann auch mal Tomaten dazu geben, ein paar Gurken klein schneiden, Paprika. Aber trotzdem, es ist ja auch nur eine Ergänzung dazu. Es ist ja dann wieder keine komplett gekochte Mahlzeit. Mhm. Und das ist dann für viele Kinder ja auch dann der Mittagsbereich, wo sie das dann erhalten. Plus halt natürlich wird ja auch in dem Bereich dadurch auch wieder Bildungsarbeit betrieben, richtig, dass man Kindern dann einfach über Lebensmittel und Zubereitung und dem Ganzen auch schon wieder was beibringen kann.
Ganz elementare Dinge, genau.
Und für viele Kinder ist es ja auch toll, mitzuhelfen dann. Ja,
ganz genau.
Tja. Das ist ein ziemlicher Kracher, dass Schwarz-Grün gleich mit diesen Themen startet. Das ist erstaunlich.
Also ich finde, das für mich ist völlig an dieser Situation so krude, wenn man immer darüber spricht, deswegen, da kommt vielleicht mein Background wieder halt vom Finanzbereich wieder raus. Man sagt ja immer, man muss investieren. Und die beste Investition, die man tätigen kann, ist in sich selbst. Siehe wie Fortbildung, dass man auf dem Arbeitsmarkt auch weiterhin gute Positionen dastehen kann. Und diese Investition wollen wir nun bei den Kindern sparen. Das ist für mich so, irgendwo passt das ja eigentlich nicht, was man landläufig sagt. Wie sollst du investieren? Investiere erstmal in dich selbst, damit du dein Einkommen und dein Wissen natürlich auch weiterst und dass du halt auch ein wertvoller Faktor im beruflichen Bereich bist. Und bei Kindern wollen wir jetzt halt diese Entwicklung schon am Anfang eventuell
blockieren.
Benachteiligen. Ja,
ganz genau.
Nun ja, Schwarz-Grün lässt ja über gewisse Kanäle jetzt auch schon verlauten, dass das natürlich alles nicht so gemeint war und man nach Alternativen sucht.
Ja, es gibt ja Verlautbarungen, dass sie einen Plan gefunden haben. Also
wie bisher. Ich heute Nachmittag gehört habe, sind die noch auf der Suche, aber besser wird es nicht, denke ich. Also vielleicht werden die Kürzungen etwas reduziert, das mag angehen, aber der Ansatz war von vornherein falscher. Und diesen Ansatz gibt also nicht zuletzt ein Oberbürgermeister auch vor, der ja noch in seiner letzten Funktion für Bildung zuständig war. Und de facto heute auch noch ist, weil wir noch keinen neuen Dezernenten gewählt haben.
Waren da nicht sogar schon im letzten Jahr aus seinem Dezernat nicht schon so Ideen damals auch verlautet worden hinsichtlich Kürzungen?
Er hat sich mehr oder weniger damit beworben.
Genau. Ich mache alles günstiger, hat er gesagt. Und dass solche Einsparungen nicht zu einem guten Weg führen, das war uns klar. Also ich habe ihn ja nicht gewählt.
Als SPD haben wir wirklich die Grünen unterstützt. Und
Naja, aber wie gesagt, das ist jetzt müßig, sich darüber zu ärgern. Wir müssen gucken, dass wir weiterkommen, dass wir unsere Position klar machen. Und ich denke, dadurch, dass wir uns mit den Vertretern der Eltern, mit den Vertretern der Verbände getroffen haben, mit denen getroffen natürlich videotechnisch, mit denen gesprochen haben und auch korrespondiert haben, ist klar geworden, dass das also eine ganz heikle Geschichte ist. Und wenn wir alleine schon erreichen, dass die Reduzierungen jetzt weniger werden, dann haben wir schon, denke ich, auch was getan. Ich will mich da nicht drauf ausruhen, dass wir verhindert haben, dass die so massiv kürzen, aber mit unserer Mehrheit oder nicht vorhandenen Mehrheit können wir leider Gottes nur auf Fehler hinweisen. Und das ist auch die neue Rolle, die wir haben als Opposition. Wir müssen wirklich das Schlimmste verhindern.
Ja. Also wir wollen ja auch erstmal konstruktiv die neue Kooperation begleiten, aber auch dementsprechend, wie du es ja sagst, auf Fehlentwicklung weisen wir hin und sprechen auch uns dementsprechend aus, dass so etwas dann nach unserer Ansicht ja auch der falsche Weg ist, der beschritten wird.
Ja, und gerade die Corona-Situation, das Stichwort Bildungsbereich haben wir gerade schon intensiv besprochen. setzt uns ja für neue Herausforderungen. Ich meine, die Landesregierung hatte die geniale Idee, einen ja quasi Schattenhaushalt zu bilden, in dem Corona-Kosten abgedeckt werden sollen. Aber die Kredite, die wir dafür aufnehmen, finanzieren wir über unseren normalen Haushalt. Das reduziert dann auch wieder unsere Möglichkeiten. Also ich glaube, das Wort des Jahres oder Unwort des Jahres wird Reduzierung sein.
Zumal man ja auch noch ausdrücklich erwähnen muss, auch wenn das besonders die Grünen momentan anders verlauten lassen, wir waren vorher auf einem guten Weg.
Richtig.
Das ist nämlich etwas, genau, was ich gerade noch sagen wollte. Ja. Deswegen, das hat ja die Entwicklung unseres Haushaltsplans hat das ja gezeigt. Wir hätten auch dieses Jahr, hätten wir wieder ein positives Jahresergebnis gehabt. Genau. Natürlich sind auch von uns damals als gestalterische Mehrheit im Rat Entscheidungen getroffen worden, die uns auch nicht gepasst haben. Wo es damals halt leider kein Weg dran vorbeiführte, die auch genug Unmut in der Mühlheimer Bevölkerung hervorgerufen hat, was ich auch verstehen kann. Weil
und Steuer B und solche Dinge.
Das ist völlig verständlich, dass das auch die Menschen, ich nenne es mal wirklich so, auf die Barrikaden bringt, weil es jetzt da auch natürlich im Bereich Einkommensschwache trifft es dann auch wieder nochmal vermehrt als einkommensstarke Haushalte. Aber wir haben gesehen, dass wir durch die konsequenten gestalterischen Haushalte der letzten Jahre eine positive Entwicklung sich genommen hat. Da hatten wir 2019 erstmal ein positives Jahresergebnis. Dieses Jahr wäre es auch gewesen. Und das sogar trotz der geopolitischen Risiken, die wir jetzt hatten. Wir haben den Brexit gehabt. Wir haben den Handelskonflikt USA-China, USA-Europa, China-Europa, wo alles ja auch mit in unsere heimische Wirtschaft mit einspielte. Das konnte ja trotzdem irgendwo noch aufgefangen werden. Nur halt jetzt mit Corona, was einfach ein Einbruch der Einnahmen darstellt und auch eine völlig neue Lebenssituation, ist es ja überhaupt nicht mehr so dran denken, dass wir da in den Niveau kommen, wie es vorher war, momentan.
Das ist ganz richtig, aber nichtsdestotrotz dürfen wir nicht nachlassen, immer wieder unsere Appelle an Bund und Land zu richten, dass da neue Wege beschritten werden müssen. Dass das möglich ist, haben wir ja zum Beispiel gesehen, als Olaf Scholz die Kosten der Unterkunft verändert hat und wir als Kommune jetzt dadurch wenigstens etwas besser gestellt sind. Wenn der Bund will oder wenn das Land will, dann lassen sich auch neue Ideen umsetzen. Aber das kann nicht angehen, dass die Kosten der Corona-Krise jetzt auch deutlich auf den Kommunen hängen bleiben und wir unsere Investitionen noch weiter zurückschrauben müssen. Das geht einfach nicht.
Wo du ja gerade schon einen Schattenhaushalt angesprochen hast. Ich bringe es jetzt einfach mal wieder aus dem Bankenbereich. Als wir damals 2008 die große Wirtschaftskrise hatten, Bad Banks war für Banken etwas völlig Normales. Man konnte Risiken auslagern, so dass eigentlich das eigene Institut weiterhin gut dastand. War sauber, nachher wurde es anders abgewickelt. Ja. Ich nenne es jetzt mal nur so als so eine grobe Idee, dass sowas eigentlich auch mal von der Regierung, egal ob Land und Bund natürlich jetzt, dementsprechend auch nicht mal überlegt werden müsste für Kommunen. Weil natürlich ist es für alle die gleiche Situation, aber Kommunen erst recht, wie wir im Stärkungspakt, sind jetzt nochmal anders getroffen. Bei uns nochmal obendrauf hinzu, wie sich ja berechnet, die Ausgleiche der Gewerbesteuern, die ja erfolgen, haben wir halt natürlich jetzt auch nochmal dazu das Pech bekommen, dass genau aus den Jahren das gerechnet wird, wo wir aufgrund diverser vergangenheitsbezogenen Unternehmenszahlungen, was auch ja bekannt war, auch nicht die Gewerbesteuereinnahmen so hoch hatten, wie zum Beispiel andere Kommunen, wie unsere Nachbarstädte.
Genau.
Allein da haben wir auch schon wieder weniger Einnahmen. Daher finde ich das schon gut, oder dass wenn einfach mal überlegt wird, über einen Schuldenfonds einzurichten, der aber auf Bundes- oder Landesebene ist.
Ja, und auch solche Systematiken, wie du sie schilderst, zu ändern, das ist doch irgendwo absurd, dass die Gemeinde, die schon Probleme hat, Gewerbesteuer einzunehmen, nicht zuletzt auch, weil wir ja eine große Flächenproblematik haben, die uns ja die Grünen auch verschärft haben mit ihren Entscheidungen. Ja. Aber gerade da greift dann so eine solche Systematik, dass wir weniger Geld bekommen, aber ja schon immer weniger Steuern eingenommen haben. Das ist für mich abstrus. Aber da muss auch mal drüber nachgedacht werden, politisch in Land und Bund, was man da machen kann.
Beziehungsweise weniger Steuern eingenommen haben, weil wir nun mal erfolgreiche Unternehmen wie Aldi Süd, das ist ja der Steuereinbruch, man eben
gesprochen hat. Genau.
Also wir werden dafür bestraft, dass wir ein erfolgreiches Unternehmen in Mühlheim haben.
Die aber auch halt von
firmeninternen Strukturierung dementsprechend ja eine Reduzierung ihrer Steuerlast hatten, was ja auch vollkommen legitim war, wo sie ja auch, was man auch dem Unternehmen ja hoch anrechnen muss, offenes vorher auch schon kommuniziert haben, der Politik und der Verwaltung gegenüber, dass dieses auch bekannt war.
Und nicht Zinsen dafür eingeheimst haben, dass sie also eine Steuervorauszahlung geleistet haben. Das machen andere ja Unternehmen machen das ja. Da kam so viel Zinsen, kriegt man ja sonst nirgendwo mehr. Ne? Also bei keiner Bank bekommt man so viel Zinsen. Ich meine, das ist natürlich auch ein Geschäftsmodell, aber da hat Aldi, und da muss man also wirklich auch anerkennend sagen, das machst du sehr richtig, uns rechtzeitig informiert durch die Umstrukturierung. Werden wir in den nächsten Jahren also nicht mehr so viel leisten können, wie wir das gewohnt waren. Ich meine, das wird sicherlich wieder anders kommen. Das kommt sicherlich. Ich weiß jetzt nicht den genauen Zeitpunkt, wo diese Firmenumstrukturierung abgeschlossen ist, wo also möglicherweise dann die Gewerbesteuer aus dem Bereich wieder etwas steigt. Aber nichtsdestotrotz müssen wir uns bemühen um weitere Gewerbesteuereinnahmen. Und das geht in aller Regel nur über die Deklaration neuer Gewerbeflächen.
Und das haben wir ja auch unter anderem im Wirtschaftsausschuss, wie ja berichtet wurde, es gab zig Anfragen, selbst im Corona-Jahr. Aber es gibt bis jetzt immer noch keine Aufstellung darüber, wie viel Anfragen, Flächen überhaupt vergeben werden konnten, in welchem Umfang und wie auch tatsächlich überhaupt die angefragten Flächen jeweils waren. Dass schon direkt vorab gesagt werden konnte, wir können euch auf keinen Fall eigentlich eine Fläche bereitstellen, weil wir gar keine Fläche dieser Größe überhaupt zur Verfügung stehen haben mit den aktuellen Mitteln.
Ja. Ja, das ist ja ein allseits bekanntes Thema, da haben wir auch schon mindestens 2 Folgen, wenn ich mich daran erinnern kann, gemacht.
Und was immer noch für mich ganz wichtig ist, wo wir bei Land und Kommune sind, es muss weiter drauf gepocht werden auf die Altschuldenübernahme.
Ja.
Das ist einfach ein Faktor. Deswegen, es wurde von vergangenen Oberbürgermeistern und Oberbürgermeistern immer wieder herangetrieben.
Richtig.
Deswegen für die Würde unserer Städte, es muss da eine Lösung gefunden werden von Bund und Land.
Ja, da musst du aber auch dann an unsere Freunde in Bayern beispielsweise appellieren, die also es für nicht nötig finden, dass man den Städten in Nordrhein-Westfalen, in dem größten Bundesland, hilft, obwohl wir sind nicht das einzige Bundesland, in dem die Kommunen so verschuldet sind. Fast alle Kommunen stehen vor einem Kollaps.
Ne? Bayern hatte ja schon immer seinen besonderen Stand, nachdem sie auf einmal nicht mehr selber Empfänger waren, sondern auf einmal zahlungspflichtiger waren, wo dann auf einmal das System eigentlich nicht mehr in ihrem Sinne war. Deswegen, also da natürlich.
Über die Haltung von Bayern, das ist ja momentan.
Machen wir jetzt lieber
nicht. Das sind Ausflüge, die.
Sonst kommen wir hinterher noch zum Fußball und dann wird's übel.
Ja. Die Bayern müssen sich ja erstmal jetzt mit ihren Anrainerländern auch beschäftigen, wo ja heute noch die Diskussion war.
Wir müssen noch, oh Gott, wir sind schon bei 32 Minuten, wir müssen mal bald zum Ende kommen. Ich möchte noch mal jetzt zum Schluss, wir haben ja jetzt viele Ereignisse der Vergangenheit angesprochen, ein Wort hier in den Raum werfen, und zwar Scherbenhaufen. Ich glaube, dazu sollten wir auch noch mal ein paar erklärende Worte finden.
Danke für das Stichwort, lieber Sven. Scherbenhaufen war ein Begriff, den die grüne Ratsfraktion der Stadt Elternpflegschaft mitgeteilt hat, den sie vorgefunden hat, weil die SPD-Fraktion den hinterlassen hat. Ich finde das absolut infam. Das ist nicht, da kann ich auch nicht schmunzeln. Das ist in keiner Weise mit Humor zu tragen, auch wenn wir Rosenmontag haben. Denn die grüne Fraktion ist schon seit langem im Rat. Die ist seit langem mitverantwortlich, den letzten Haushalt und weitere 4 Haushalte in den letzten Jahren, nicht kontinuierlich, sondern in den letzten Jahren, haben sie mitgetragen, genauso wie die CDU das gemacht hat. Also die SPD hat seit 1994 keine absolute Mehrheit mehr. Und jetzt also den Eindruck erwecken zu wollen, dass wir einen Scherbenhaufen hinterlassen haben, das entspricht absolut nicht den Tatsachen. Das ist also eine Infamie, über die ich mich wirklich ärgere.
Also wenn Sie diesen Scherbenhaufen, ich sag's mal so, jetzt so vorgefunden haben, dann frage ich mich, was haben Sie in den letzten Jahren denn überhaupt gemacht?
Was haben Sie gemerkt?
Genau. Haben Sie überhaupt irgendwas gelesen? Haben Sie überhaupt was mitbekommen?
Ja.
Es ist da ein, ich nenne es mal jetzt wirklich, ein sehr, sehr einfacher Versuch, Verantwortung von sich abzuschieben und versuchen, den schwarzen Peter, wie sie es ja probieren, anderen in die Schuhe zu schieben.
Richtig.
Deswegen, sie waren, wie du es sagst,
genug mit beteiligt. Sie waren stets dabei.
Ja.
Wollen wir auch nicht vergessen, wir hatten schon einmal eine schwarz-grüne Koalition.
Genau.
Beziehungsweise Kooperation, wie wir es ja
im Damals. Haben. Und jetzt gibt es eine Koalition.
Und wenn ist doch auch dieser Scherbenhaufen, wenn Sie ihn so betrachten wollen, doch auch mit von Ihnen schon mitverantwortet worden.
Ja, ich möchte mich also auf diese Art von Argumentation oder Redewendung nicht einlassen. Das haben wir nicht nötig. Also wir haben gute Arbeit geleistet in den letzten Jahren.
Und
in den letzten
gute Jahrzehnten. Gute Zusammenarbeit.
Wir haben immer auf Zusammenarbeit gesetzt, was ja jetzt offensichtlich nicht mehr so gefragt ist.
Die Zusammenarbeit ist ja auch unter demokratischen Parteien notwendig. Die brauchen wir ja auch.
Absolut.
Und dann halt, ich nenne es mal so, Porzellan zu zerschlagen, lässt schon auf eine Zukunft blicken, die,
ja,
weiß ich nicht, ob noch so gut von der Kooperation mitgetragen wird.
Hoffen wir das Beste und lassen wir uns überraschen. An uns soll es nicht liegen, Sven, oder?
Nein, wenn man auf uns mal zukommen würde.
Ja.
Und auch mit uns mal sprechen würde, dass man wenigstens auch ein paar Gedanken miteinander teilen könnte, in den konstruktiven Austausch gehen könnte.
Ja, du warst ja im Arbeitskreishaushalt dabei. Das war ja, da habe ich keinen Ansatz gespürt.
Nein. Also ich wurde nicht angerufen. Wozu angerufen?
Ich wurde auch nicht angesprochen.
Na gut, wir haben ja jetzt noch drei ganze Tage und ein paar angebrochene. Wir werden auf jeden Fall in der nächsten Folge, je nachdem, uns auf jeden Thema wissen wir jetzt noch nicht, müssen wir mal schauen. Aber auf jeden Fall am Anfang mal ein paar Minuten Zeit nehmen, um zu berichten, was jetzt am Freitag, den 19. Februar passiert ist.
Mhm.
Ansonsten, kurzer Werbeblock, wir haben natürlich als Fraktion auch einen Newsletter, den kann man über unsere Homepage spd-fraktion-mühlheim mit UE geschrieben.de abonnieren. Da werden wir auf jeden Fall spätestens am Montag oder Dienstag eine neue Ausgabe veröffentlichen. Da steht dann auch drin, wie wir uns entschieden haben, ob man nochmal auf uns zugekommen ist. Es bleibt auf jeden Fall spannend.
Ja, stimmt.
Dann würde ich mal sagen, wir machen für heute mal Schluss. Es ist jetzt knapp 7:45. Ich glaube, wir wollen alle nach Hause und noch irgendwelche YouTube-Aufzeichnungen von Rosenmontagszügen angucken. Ich bedanke mich bei dir, Sven.
Ich danke für die Einladung. Ich freue mich auch, wenn ich über eine weitere Einladung nochmal...
Es sind noch 5 Jahre, also von daher...
Wir werden noch viele spannende Themen mit dir austauschen.
Deswegen danke auch an dich, Sven, für deine Sven. Moderation. Danke, Sven. Das finde ich nochmal, können wir als Running Gag bringen über die nächste Zeit.
Und natürlich
auch danke an Margarete. Genau.
Ich habe auf diesen Moment gewartet. Also natürlich, du bist herzlich willkommen. Es wird massenhaft Themen geben.
Und wir haben genug Themen in Mühlheim, über die es zu berichten geben will.
Margarete, du bist ja sowieso hier immer an meiner Seite.
Genau.
Von daher
wünsche ich euch jetzt nur noch einen schönen Abend und hoffe, der Podcast findet die entsprechende Resonanz.
Genau. Das einen schönen Abend und bleibt gesund.
Genau. Alles Gute. Bis zum nächsten Mal im Funkhaus Auerstraße.